Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 6. Kapitel, die Verse 36 bis 51. Jesus spricht: Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht einmal das, was ihr mit euren eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und keiner von ihnen werde ich zurückstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was mir gefällt, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist Gottes Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Darum werde ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, riefen die Juden empört: Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seine Eltern. Wie kann er behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? Ruhig antwortete Jesus auf ihre Vorwürfe: Warum regt ihr euch auf? Keiner kann zu mir kommen, dem nicht der Vater, der mich gesandt hat, den Weg zeigt. Alle diese Menschen, die er mir gibt, will ich am letzten Tag zum Leben erwecken. Bei den Propheten heißt es: Alle werden Schüler Gottes sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Das bedeutet aber nicht, dass jemals ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur einer hat ihn wirklich gesehen, der eine, der von Gott gekommen ist. Deshalb sage ich euch: Wer an mich glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Das Brot, das eure Väter in der Wüste gegessen haben, konnte ihnen kein ewiges Leben schenken. Obwohl sie Brot vom Himmel aßen, sind sie doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, über 5000 Menschen wurden satt. Doch das Brotwunder, wie man aus 5 Broten und 2 Fischen so viele Menschen sättigt, das Brotwunder weckte Appetit, aber nicht den Glauben. 12 Körbe wurden mit Resten gefüllt. Doch dieses Brotwunder weckte Appetit, aber nicht den Glauben. Die Menschen waren von Jesus begeistert, erkannten in ihn einen Propheten, auf den sie lange gewartet hatten, wollten ihn sogar zum König machen, zum Brotkönig. Denn das Brotwunder weckte den Appetit, aber es weckte nicht den Glauben. Willkommen zur Predigtreihe über Johannes 6, über das Brot des Lebens. In 14 Tagen werden wir diese Reihe abschließen. Bis dahin gilt es, noch einige Beobachtungen zu machen. Der Prediger und Theologe Karl-Heinz Peiske hat mal gesagt: So wie ich jeden Tag Speise zu mir nehme, müsste ich meinen Hunger und meine Sehnsucht jeden Tag von Christus her sättigen. Die Bedeutung dieser Christusverbundenheit, sagt er, ist von einer elementaren Wichtigkeit. Viele meinen, aus zum Teil unüberwindlichen Vorurteilen heraus, in der Kirche sei Jesus nicht mehr lebendig. Es müsste aus seinen Glühen für die Person die Quelle deutlich werden, aus der ein Christ lebt. Aus welcher Quelle leben wir eigentlich? Was macht einen Menschen zum glühenden Christen? Und zwar im positiven Sinne. Das Brotwunder weckte den Appetit, aber nicht den Glauben. Jesus sagt: Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Wovon ist unser Christsein eigentlich abhängig? Welche Taten sehen wir denn? Was haben wir denn im Blick? Taten können begrenzt Glauben wecken, aber durchaus auf dem Weg zum Glauben helfen. Da gibt es Christen mit einem vorbildhaften Leben, an denen wir uns orientiert haben oder orientieren. Da gibt es, wir wurden eben darauf hingewiesen, einen freundlichen Umgang miteinander, wo man merkt, hier ist etwas anders. Oder da ist die Integrationskraft dieser Gemeinde, die es aushält, dass viele Generationen miteinander leben, dass es Familienstände gibt, Singles, dass es Geschiedene gibt, Verheiratete, Familien ohne Kinder, Familien mit Kinder, verwitwete Menschen. Alles möglich, aber eine große Integrationskraft ist nötig dafür. Die verschiedenen sozialen Schichten, auch die Nationen. Es gibt selten eine Gemeinde, die so viele Nationen miteinander verbindet wie hier. Und dann auch Zielsetzungen, wo wir uns bemühen, diese Ziele zu verfolgen. Taten können aber nur begrenzt den Glauben wecken. Oder schrecken sie vielleicht eher ab? Denn wir erleben ja auch, dass Christen versagen und nicht nur vorbildlich handeln. Dass es im Umgang miteinander Unfreundlichkeit gibt. Auch Respektlosigkeit, Beleidigungen, Kränkungen, das gibt es leider. Oder wo die Integrationskraft schwächelt, wenn man eigene Interessen verfolgt oder politischen Menschen auf den Leim geht, irgendwelchen populistischen Äußerungen. Und dann noch, wenn Ziele zwar formuliert sind, aber nicht konsequent verfolgt werden oder unerreicht bleiben, was dann? Wovon ist unser Christsein eigentlich abhängig? Welche Taten sehen wir und was haben wir eigentlich im Blick? Es tut gut, hin und wieder auf die Wunder zu schauen, die Appetit wecken und den Glauben wecken. Da gibt es tatsächlich Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus Christus. Hier, mitten im 21. Jahrhundert, auch im Umfeld dieser Gemeinde. Das ist großartig. Das sollen wir nicht übersehen. Oder wo Menschen ihr Leben ordnen, auch Beziehungen neu definieren und bestimmen. Wo es zu Trennungen kommen kann, aber auch wo neues Vertrauen wächst. Aber das ist sicherlich Arbeit. Oder wo Menschen erleben, dass sie versagen und schuldig werden, aber eine zweite Chance bekommen, weil Schuld vergeben werden kann. Oder wenn Menschen eine geistliche Heimat suchen und sie finden, einer Gemeinde, die auch nicht perfekt ist. Menschen spüren und bekennen, wie damals in Korinth, Gott ist wirklich unter euch. Diese Nachricht hören wir auch. Und das sind ermutigende Nachrichten, die Glauben wecken, Glauben stärken. Das tut gut, das zu hören und zu erleben. Wovon ist unser Christsein abhängig? Was weckt Appetit und was weckt den Glauben? Jesus sagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Und das sagt er zu Menschen, die unmittelbar dran waren damals. Und dann nimmt Jesus sie mit, seine Zuhörer damals, mit denen er streitet und diskutiert, die ihn auch angreifen und in Frage stellen. Er nimmt sie mit in einen Perspektivwechsel, weil ein Perspektivwechsel helfen kann, den Glauben und den Grund dafür neu zu entdecken. Jesus macht Folgendes. Er richtet unseren Blick und den Blick der Menschen damals auf den es wirklich ankommt, wenn es um Appetit und Glauben geht. Er sagt nämlich, alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird abgewiesen. Und dann sagt er, ich bin vom Himmel gekommen, um nicht zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. An dieser Stelle merken wir, dass niemand einen anderen Menschen dazu bringen kann, zu Jesus zum Glauben zu kommen. Es gibt ja manchmal diese Statistiken, die geheimen. Wie viele Menschen hast du eigentlich bekehrt? Denk mal drüber nach. Wie viele Kreuze wären denn auf deinem Häuschen? Oder wie viele Menschen hast du schon getauft? Selbst Paulus musste bei dieser Frage passen. Er musste einer Gemeinde schreiben, ich habe die und die getauft, aber weiß auch nicht mehr, wen noch. Weil Taufe nicht an der Person des Täufers hängt, sondern an Jesus Christus und seiner Gemeinde. Oder wie sieht eine christliche Erfolgsbilanz aus? Wann ist ein Mensch, ein Christ, erfolgreich? Niemand kann einen anderen Menschen bekehren. Nur das direkte Wirken Gottes, das macht Jesus hier deutlich, und nicht die bloße Lösung eines Problems kann das bewirken. Eine Lösung unabhängig von der Initiative Gottes ist nicht möglich. Das geht nicht. Und Jesus setzt in dem ganzen Geschehen nicht die Gewalt der Argumente ein. Er könnte ja gut argumentieren. Schaut die Wunder, 5000 Menschen satt geworden, 5 Brote, 2 Fische, was ich alles kann. Das macht er nicht. Er sagt Folgendes. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird abgewiesen. Und das mit oder ohne Beweisgründe. Mit oder ohne Unschuldsvermutung. Und Gott wird sie nicht abweisen. Umgekehrt gilt, jene, die mein Vater mir nicht gibt, werden auch nicht kommen. Johannes ist da sehr klar in seinem Evangelium. Manchmal denken wir, er denkt zu schwarz-weiß. Mit oder ohne Beweisgründe, Gott wird sie nicht abweisen. Umgekehrt gilt, jene, die der Vater nicht gibt, werden noch nicht kommen. Diese Verse im Johannesevangelium, und ich lade ein, die zu Hause nochmal nachzulesen, Johannes 6, auch wenn die Sprache äußerst kompliziert ist, diese Verse sind atemberaubend, wenn man sich ganz auf sie einlässt. Sie fassen nämlich ganz viel zusammen, was man auch sonst im Johannesevangelium findet. Den Universalismus, also dass das Heil Gottes für alle Menschen gilt. Gleichzeitig den Individualismus, dass ich als Einzelner gefordert bin. Und auch einen Prädestinationsgedanken, der uns nicht unbedingt gefällt. Also klar ist schon vorher, wer zu Christus kommt und wer nicht. Mit anderen Worten, Jesus weist niemanden zurück, der zu ihm kommt, aber beim Kommen zu Jesus geht Gottes Entscheidung immer einer menschlichen Entscheidung voraus. Jesus weist niemanden zurück, der zu ihm kommt, und beim Kommen zu Jesus geht Gottes Entscheidung für diesen Menschen immer der Entscheidung des Menschen voraus. Ich habe keinen Hund, aber ich habe manches beobachtet. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, diese flexiblen Hundeleinen, so als Beispiel. Da gibt es ja Herren, die mit ihrem Hund sehr gut umgehen. Die also diesem Hund einen großen Spielraum lassen mit der Leine. Die Leine hängt dann durch oder sie ist auch straff gespannt. Je nachdem, wie der Hund und Herr sich zueinander verhalten. Und ich vermute, dass man auch an dieser Leine durchaus mal zieht, damit der Hund zurückkommt. Oder dass man locker lässt, damit der Hund viel Auslauf hat. Vielleicht ist ein schwacher Vergleich für das, was hier passiert, was Johannes hier beschreibt mit seinen Worten. Da wird ein Mensch von Gott gezogen. Ja, von Gott gezogen, wo also ein Mensch sein Leben bei Gott festmacht, so wie die Leine dann verbunden wird mit dem Hund. Und da kann Gott dran ziehen. Manchmal ruckt das dann auch. Wir merken, wenn Gott uns zu sich zieht. Und manchmal wehren wir uns dagegen, weil wir ahnen, das geht ja gegen unseren Willen. Manchmal schmerzt das auch. Und dann gibt es die Situation, die wir auch kennen, wo wir sagen, jetzt muss ich wirklich zu Gott kommen. Der braucht gar nicht ziehen. Ich komme direkt zu ihm. Und beides hält sich die Waage oder beides wirkt miteinander. Und bei Gott bleiben wir immer dran. Er lässt uns also nicht los. Doch wofür hat Gott sich eigentlich in Bezug auf die Menschen entschieden? Worauf kommt es Gott an, wenn es um Glauben geht? Jesus sagt, mein Vater will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und die sich an ihn halten, ewig leben. Ich glaube, darum geht es im christlichen Glauben. Und Johannes macht das in seinem Evangelium immer wieder sehr schön deutlich, dass wir in dieser Welt ewiges Leben empfangen. Durch Glaube, durch Taufe, durch Umkehr und Vergebung. Und das andere auch. Am jüngsten Tag auferweckt werden. Das ist also ein Glaube, der alle Zeiten überdauert. Und Vergebung auch für alle Zeit. Dass alte Geschichten, die vergeben sind, uns nicht wieder einholen müssen. Für den Schreiber des Johannesevangeliums gelten beide Aspekte. Einmal der Glaube an Jesus Christus, so als gegenwärtiger Besitz, das habe ich, und gleichzeitig als zukünftige Hoffnung. Ich glaube auf Hoffnung hin, dass es einen Gott gibt, der mich mit offenen Armen empfangen wird, weil er mich schon längst mit offenen Armen empfangen hat. Und das Leben mit dem dreieinigen Gott spielt auch eine Rolle. Das Leben hier und jetzt und auch auf diese zukünftige Hoffnung hin. Aber schon damals gibt es Einwände. Wie soll das möglich sein? Wir haben das in der Textlesung gehört. Da sagen die Leute, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Es ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann der behaupten, er kommt vom Himmel? Hier haben wir es wieder. Das Brotwunder weckte Appetit, aber nicht den Glauben. Und kann dieser Jesus so von Gott sprechen und vom ewigen Leben? Wir kennen doch seine Eltern. Die Einwände werden ja bis heute vorgebracht. Ich möchte also jetzt nicht über die Jungfrauengeburt diskutieren. Da sind schon immer wieder Diskussionen geführt worden und die werden auch noch kommen. Aber die Juden damals haben gesagt, einer, dessen Eltern bekannt sind, kann nicht vom Himmel herabgekommen sein. Auch heute wird die Argumentation so quer durch die Religionen geführt. Einer, dessen Eltern bekannt sind, kann nicht vom Himmel herabgekommen sein. Und In sich ist das ja auch schlüssig. Im Johannesevangelium wird nie von der jungfräulichen Geburt Jesu geredet. Da gibt es noch nicht mal eine Weihnachtsgeschichte. Also die Leute haben die Argumente auf ihrer Seite. Aber diese Argumente sind trotzdem nicht stichhaltig. Vielmehr spielt der Evangelist, also Johannes, der das schreibt hier, sehr ironisch darauf an. Denn wenn die Gegner Jesu die Wahrheit über die Abstammung Jesu gekannt hätten, dann hätten sie auch anerkennen müssen, dass sie mit seinem Kommen, dass das Kommen vom Himmel damit völlig zusammenpasst, dass das kein Widerspruch ist. Und das wollten sie ihm nicht zugestehen. Jesus lässt sich übrigens nicht auf diese Diskussion ein, wer seine Eltern sind und welche Vorurteile damit verbunden sind. Es ist zwecklos, wenn man nicht anerkennt, wer Jesus wirklich ist und worauf es wirklich ankommt. Und Jesus diskutiert an dieser Stelle nicht. Er sagt einfach und führt konsequent seine Argumentation weiter: Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. Und wer den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Was gibt es da zu lernen, habe ich mich gefragt. Worauf kommt es an? Dabei ist mir aufgefallen, dass das Wort im griechischen Text, was hier steht, Didaktos, das kommt heute in Didaktik vor, im Lehren und Lernen, an keiner anderen Stelle im Johannesevangelium steht. Das kommt nur einmal im ganzen Evangelium vor und das hier. Offensichtlich hat es eine besondere Bedeutung. Hier geht es darum, gelehrt werden. Nicht durch eigene Leistung, durch eigene intellektuelle Leistung, auch wenn es sich lohnt, Bibel zu lesen, auch darin zu forschen und darüber zu diskutieren und zu argumentieren. Das wünsche ich jedem guten Hauskreis, dass das stattfindet, diese Diskussion. Hier geht es um gelehrt werden durch Gott, sich öffnen für seinen Heiligen Geist, der uns lehrt und in alle Wahrheit führt. Auch das ist johannäische Theologie. Und bereit zu sein, auf Gottes Stimme zu hören, die Menschen in Bewegung setzt, damit sie zu Jesus kommen, wo Gott laut Menschen zieht und sie gleichzeitig zu Jesus kommen. Und wer hört, was Gott zu sagen hat und wer daraus lernt, der kommt eben zu Jesus. Es geht dabei nicht um irgendeine direkte mystische Erfahrung im Sinne einer besonderen Erleuchtung. Es sind nicht die besonderen Erleuchtungen, die zu Jesus führen, auch wenn es Situationen im Leben gibt, wo Jesus direkt zu uns spricht, wo wir merken, hier ist der Heilige Geist am Werk und fordert uns heraus, etwas zu sagen, zu tun, zu entscheiden. Das sind sicher Highlights im Glauben. Aber wichtig ist auch, nur Jesus selbst hat unmittelbare Erkenntnis Gottes, das sagt er hier. Für alle anderen ist Jesus und der Heilige Geist der Mittler gegenüber Gott. Das heißt auch, es bedarf keiner menschlichen Mittler. Wir brauchen keine Maria und keine Heiligen, die irgendwelche Vermittlungen herstellen. Das ist nicht nötig. Und ein Mensch ist dann Gott gelehrt, wenn er auf Jesus hört. Das Ergebnis ist, er wird zu Jesus kommen, gezogen und kommt zum Glauben an ihn. Vielleicht hier auch das Bild von der Leine, die Verbindung hält. Wie großartig dies Handeln Gottes durch Jesus Christus ist, hat Karl Barth mal formuliert. Ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts, dem man vorgeworfen hat, die Allversöhnung zu propagieren. Dass also jeder irgendwie dann in den Himmel kommt. Ich glaube, man hat Karl Barth missverstanden. Er hat Folgendes gesagt. Es ist dieser Wille Gottes, sowohl seiner Intention nach, auf die Errettung aller Menschen gerichtet. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als auch, das sagt Karl Barth weiterhin, seinem Vermögen nach. Gott ist mächtig genug zur Errettung aller Menschen. Ich glaube, darum geht es. Dass Gott diese Intention hat, dass Menschen nicht verloren gehen. Gott will nicht, dass Menschen in der Hölle landen. Sondern es ist auf die Errettung aller Menschen gerichtet. Ohne Ansehen der Personen, ohne Vorgeschichte und Leistung. Und auch Gott hat die Fähigkeit dazu, seinem Vermögen nach mächtig genug zur Errettung. Die Rettung zum ewigen Leben hängt also nicht von uns ab, sondern von der Initiative Gottes, die er selber setzt. Am Ende des Textabschnitts heute sagt Jesus Amen. Damit komme ich auch zum Schluss. Jesus sagt Amen, ich versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, sind trotzdem gestorben. Das heißt, das Brot des Lebens, von dem Jesus hier spricht, ist nicht eine Ware, die er liefert. Es ist keine Ware, die man liefert und verzehrt und aufbraucht. Sondern Jesus selbst ist das Brot des Lebens, hängt an seiner Person. Und es zu essen bedeutet nicht, zu hungern, zu essen und wieder zu hungern. Jesus als Brot des Lebens ist von anderer Qualität. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen. Das Manna zu essen, unsere täglichen Mahlzeiten zu sich zu nehmen, zu uns zu nehmen, das ist wesentlich für das Leben. Das brauchen wir. Mancher freut sich vielleicht auch auf ein schönes Mittagessen am Sonntag. Doch das Leben, das durch das Manna damals gewährt wurde, war nicht ewiges Leben. Es war nur eine Zwischenmahlzeit, könnte man sagen. Ewiges Leben hängt nicht an einem Element, wie dem Stück Brot oder einer Oblate, sondern an einer Person, Jesus Christus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens, das lebendige Brot. Der Sinn dieser Aussage, die Jesus hier macht, wenn er davon spricht, dass er seinen Leib hingibt, damit Menschen zum Leben gelangen können, den haben wir an anderer Stelle schon mal erfahren. Johannes 3, Vers 16 ist so eine Aussage. Dass Gott diese Welt so sehr liebt und in Jesus Christus selbst die Mittel gab, durch die wir Menschen ewiges Leben haben sollen. Darum geht es an dieser Stelle. Hier wird das Brot sehr lebendig. Also, ich komme zum Schluss. Das Brotwunder weckte den Appetit, aber nicht den Glauben. Und die Taten, die wir im Blick haben und die uns am Glauben halten, sind nicht alles. Weil es Taten gibt, die wenig ermutigend sind für unseren Glauben und gleichzeitig Taten sind, die uns sehr ermutigen, die uns vielleicht im Moment satt machen, aber unseren Hunger lässt sich nicht stillen. Auf Jesus kommt es an. Jesus Christus eröffnet uns, die wir nun um ein erfülltes und sinnvolles Leben bangen, die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Er verspricht, unser Leben in die Hand zu nehmen und nicht mehr loszulassen. Und damit befreit er uns von der Aussicht, mit den eigenen Entwürfen unseres Lebens, die wir so machen, zu scheitern. Und er befreit uns gleichzeitig zu einer Gewissheit, dass wir, wenn wir zu ihm auf dem Weg sind, bereits bei ihm sind und auch bei ihm bleiben. Amen.